Jetzt mal was Grundsätzliches. Der Podcast für Führungskräfte. Wir alle sind Teil von Organisationen. Wenn jemand zu keiner Organisation gehört, muss das quasi begründet werden. Organisationen können zum Beispiel Vereine, Unternehmen und öffentliche Verwaltungen sein. Alle Organisationen haben ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten und damit großen Einfluss auf die einzelnen Mitglieder. Passen sich diese nicht an, müssen sie die Organisation gegebenenfalls schon bald wieder nach Beendigung der Probezeit verlassen. Innerhalb von Organisationen bilden sich häufig Hierarchien, die ein Oben und Unten definieren und jedem Mitglied einen Platz zuweisen. Daraus wiederum erwächst die Funktion der Vorgesetzten. Sie erteilen ihre Anweisungen, kommunizieren, geben Richtungen vor und entscheiden über Karrieren. In diesem Podcast bringen wir Licht ins Dunkel. Stefan Tank diskutiert mit Führungskräften, hinterfragt kritisch die Strukturen von Organisationen und deckt Spannungsfelder auf. Für mehr Transparenz bei Jetzt mal was Grundsätzliches.
Super. Dann würde ich Personal gerne abschließen wollen und einen weiteren sehr, sehr spannenden Begriff ins Gespräch bringen, und zwar die Organisation oder die Organisationskultur. Dieser Begriff taucht ja regelmäßig, wenn nicht sogar täglich, in den Medien auf. Besonders beliebt und gern genommen wird er, wenn also ein neuer Chef auf eine Organisation trifft und dann Journalistinnen und Journalisten dann schreiben, ja, er oder sie bringt dann eben eine neue Kultur rein, verordnet eine neue Kultur, und da breche ich regelmäßig vor Lachen zusammen, weil das so nicht möglich ist. Es ist eher so, dass Kultur sich entwickelt und du als Chef eben überhaupt gar keinen Einfluss nehmen kannst. Oder nur in Maßen. Wir haben ja gerade in der Pause darüber gesprochen, was bedeutet es, wenn der GI jetzt irgendwo hinfährt, um eigentlich die Punkte, die wir diskutiert haben, nochmal aufzugreifen. Melden Sie sich an oder melden Sie sich nicht an? Und welche Auswirkungen hat das? Und welches Bild vermitteln Sie damit eigentlich von sich selbst, dann auch in der Truppe? Also insofern, natürlich ein bisschen können Sie schon beeinflussen, aber dieser Irrglaube, dass ein neuer Chef einfach eine Organisation mal eben von links nach rechts dreht, den finde ich immer putzig. Organisationskultur. Können Sie, Herr Zorn, als ehemaliger Soldat, der sein Berufsleben jetzt in dieser Organisation verbracht hat, können Sie das mal versuchen zu beschreiben? Was für eine Organisationskultur haben wir denn jetzt bei der Bundeswehr?
Also ich fange mal mit dem Begriff der Organisation selber an. Die Bundeswehr ist, egal was man über all die vielen Jahre immer mal wieder im kleinen Detail versucht hat anzupassen, ist im Grunde eine sehr hierarchische Organisation. Das heißt, in ihr gibt es Führungsebenen, die hierarchisch übereinander gesetzt sind, und im Endeffekt gibt es da drin auch ein Prinzip. Das eine heißt Befehl und Gehorsam. So. Das heißt in vielfältiger Hinsicht unverändert natürlich etwas, was Wirkung zeigt, was wir auch brauchen. Vor allem, wenn wir es von hinten denken. Von hinten bedeutet im Krieg. Also in einer kriegerischen Auseinandersetzung haben wir keine Zeit, uns 15 Stunden lang um den Tisch herumzusetzen und lustige Gespräche zu führen und Kaffee zu trinken. Da muss manchmal auch Befehl und Gehorsam ziehen, damit Aufträge erfüllt werden können. So, also das ist das hintere Ende. Jetzt ist aber das nicht das bestimmende Maß im normalen Alltag. Also wenn ich jetzt meine letzten Aufgaben alle so betrachte, wir haben ja keinen Krieg. So, das heißt, wir haben also im Grunde im Zivilleben vorhandene Elemente der dortigen Kulturen auch in der Bundeswehr implementiert. Also in der hierarchischen Organisation haben wir aber beispielsweise drin das komplette Mitbestimmungsrecht, das es auch draußen gibt. Wir haben Personalräte, wir haben Vertrauenspersonen, wir haben Gleichstellungsbeauftragte und Schwerbehindertenbeauftragte, alles. Wir haben also alles, was es draußen gibt, auch bei der Bundeswehr. Und das beeinflusst natürlich eine solche Organisationsform, die hierarchisch ist, auch ganz massiv. Denn dadurch gelangen Dinge an der Hierarchie vorbei, will ich das mal formulieren, auch ganz oben wieder an. Mit da rein spielt zum Beispiel das Amt der Wehrbeauftragten, die ganz, ganz klar durch die Hierarchien durchblickt und spiegelt, was passiert da eigentlich, und es dann an allen Stellen wieder zur Umsetzung hineinbringt. Also die strenge Hierarchie ist schon im normalen Alltag aufgebrochen. Das ist die eine Seite. Aber Befehl und Gehorsam ist ein bestimmtes Kriterium. Das hat mit Einsatz und, ja, heute wird man auch dann sagen, Kriegstüchtigkeit zu tun. Dann haben wir auf der anderen Seite aber etwas, was sich historisch am Ende entwickelt hat. Das ist unser Konzept der inneren Führung. Das war ja nun nach dem Zweiten Weltkrieg eine Frage, wie kriege ich Streitkräfte in der Demokratie realisiert. Und innere Führung war damals der Begriff, den man dafür genommen hat, der noch heute trägt. Also es gibt ein Konzept der inneren Führung. Und da drin sind viele Dinge enthalten, die wir eigentlich auch draußen finden. So, das fängt also an mit Menschenführung. Schutz der Menschenwürde, Leute so führen, so anleiten, dass die Menschenwürde gewahrt ist. Das ist also ein Teil. Menschenführung, der hat das schon an anderer Stelle gesagt, ist eins der ganz wesentlichen Lernfelder, Vermittlungsfelder für unsere Vorgesetzten-Schulung. Das fängt ganz klein an. Also blöder alter Spruch, behandle dein Gegenüber so, wie du selbst behandelt werden willst, solche Dinge. Also unter Respekt der grundgesetzlichen Rahmenbedingungen. Staatsbürger in Uniform ist ein anderes Schlagwort, das damit einhergeht. Das heißt, der Soldat hat natürlich eine ganze Menge an Pflichten, die sich im Eid manifestieren, aber er hat auch eine ganze Menge an Rechten. Also er hat auch ein Widerspruchsrecht. Er kann auch einen Befehl verweigern, so der Befehl ins Strafrechtliche abdriftet und, und. Er kann sich beschweren auf mehreren Hierarchieebenen, abseits seiner Hierarchie oder in der Hierarchie. Also all diese rechtlichen Rahmenbedingungen sind dort mit untergebracht. Mit hineinragt in dieses Themengebiet, und das hat sich über die Jahre auch erweitert. Als ich zur Bundeswehr kam, gab es politische Bildung. So, das war das große Ding. Der Staatsbürger in Uniform sollte das, was er tut, also sein Land verteidigen, sollte er tun in klarer Erkenntnis darüber, was das eigentlich für eine Demokratie ist, der er da dient. Also wie sind die Prozesse, was ist die Rolle des Parlaments und so weiter. Also all diese Dinge. Inzwischen haben wir das erweitert und haben für jeden, also nicht nur für jetzt bestimmte Laufbahngruppen, sondern für jeden mit hinzugenommen, die Bildungsgebiete ethische Bildung und historische Bildung. Das heißt also, diese Trias aus diesen drei Dingen spielen mit hinein, um halt dem Soldaten aller Ebenen deutlich zu machen, wofür machst du das eigentlich? Und das ist jetzt vielleicht ein ganz weiter Sprung, aber wenn man sich jetzt anschaut, aktuell Ukraine-Krieg und vergleicht die Soldaten in der Ukraine und die auf der russischen Seite. Bei den Russen Befehl und Gehorsam, die gehen da vorne hin, da fragt jetzt keiner nach, wofür, warum, sondern das ist Befehl. Und wenn er den Befehl nicht befolgt, ist Kopf ab so, oder Gefängnis oder was weiß ich. Bei der ukrainischen Seite, die kämpfen für ihr Land, für Werte, für ihre Demokratie. Das sieht man dort in einer Weise, das ist schon wirklich frappierend, wie da die Unterschiede aufeinander prallen. Und wir haben das in der Bundeswehr halt eben mit diesem Konzept der inneren Führung auch über die Jahre jetzt so entwickelt, sodass also wirklich am Ende diese Klarheit herrscht, wofür mache ich das eigentlich? Was ist die Hintergrundmotivation dafür? Was ist das der rechtliche Rahmen, in dem ich mich befinde? Und welche Rechte kann ich dort auch entsprechend einklagen? Das mal so im Groben. Und das zieht sich natürlich durch. Wenn man die Anfänge schaut, innere Führung, als es eingeführt wurde, stieß das Konzept auf riesige Widerstände, weil natürlich die Kriegsgeneration da noch mit im Amt war. Also das durchzusetzen, war ein ganz erheblicher Punkt. Inzwischen sind wir da total drüber und das ist implementiert. Ich will es an einem Beispiel festmachen. Wir haben dazu eine eigene Ausbildungseinrichtung, nennt sich Zentrum Innere Führung, wo genau diese Unterrichtsanteile in sehr moderner Methodik auch vermittelt werden, überwiegend Seminarform. Auch hier haben wir, nennen wir es mal Pflichtanteile, bevor jemand eine Aufgabe übernimmt. Also jeder Disziplinarvorgesetzte aller Ebenen hat einen Kurzlehrgang an diesem Zentrum vorher zu absolvieren, damit er nochmal auf die letzten rechtlichen Rahmenbedingungen, die letzten Gerichtsentscheidungen, zum Beispiel im Rahmen des Disziplinarrechts und so weiter, nochmal hingewiesen wird und er in Vollbesitz dieser neuen Erkenntnis auch seine Arbeit machen kann. Das Thema Menschenführung, wie mache ich Gesprächsführung? Wie mache ich Gesprächsführung in kritischen Lagen? Also kritische Lage jetzt im Auslandseinsatz beispielsweise, vor, nach einem Einsatz. Bei Gefechten, Vor- und Nachbereitung. Bei Todesfällen, bei Schwierigkeiten im, sagen wir mal, familiären Umfeld oder in der sozialen Gruppe innerhalb der Bundeswehr. All diese Dinge machen wir dort, vermitteln sie theoretisch in Rollenspielen. Und letzter Punkt in dem Kontext ist, wir haben es sogar inzwischen so weit, dass wir eigene Coaching- und Mentorenprogramme anbieten für alle Führungsebenen. Und zwar vom Individualcoaching, das geht bis in die Ebene der Generale hinein, bis hinein in Team-Coaching. Das heißt, da kommt ein Team aus dem Zentrum Innere Führung, geht in einen Verband, in ein Bataillon und schaut sich das dort an. Wie läuft dort Menschenführung? Wo sind kritische Bereiche, wo ein Vorgesetzter mal draufleuchten muss. So, wenn ich die beiden Dinge jetzt mal als Beispiel nehme, ich selbst habe damals mal durchlaufen, da war ich schon General, im Ministerium ein Coaching für die Ebene B6, also General, ein Sterne und Zivil. Und da sind wir Zivil und Militärische zusammen. Und so ein Coaching-Team hat uns so 3-4 Tage im Grunde dann nochmal auf den Kurs gesetzt. Und dann hatten wir danach die Chance, eine Art Individualcoaching im Dienstalltag zu erleben. Also ich habe mir das damals angetan, habe mir einen Coach da reingeholt, der war eine Woche bei mir in der Abteilung und dann mit den üblichen Interviewtechniken hat er mich erstmal gefragt, ja, was glauben Sie denn, wie Sie so als Führungskraft ankommen und gibt es da Ecken, wo Sie meinen, da kommen Sie nicht hin oder wo es Schwierigkeiten gibt? Und dann ging der los und hat dann in Interviewsituationen und wie auch immer gespiegelt, ist meine Selbstwahrnehmung, die ich habe, vergleichbar, deckungsgleich, wie auch immer, mit der meiner Geführten und ist die Ecke, die ich als defizitär identifiziert habe, ist die da oder nicht? Und wenn ja, wie kann man sie kommunikativ aufheben und so weiter. Also all die Dinge tun wir und ich empfand die auch extrem positiv, auch im höheren Lebensalter. Also ich hatte ja bis zu dem Zeitpunkt schon eine Menge Führungserfahrung gesammelt und ich bin unverändert der Überzeugung, man wird ja da nie dümmer. Ja? Also man kann sich da auch noch in höherem Alter nochmal beraten lassen, sich die Expertise heranholen, kann auch vielleicht neu aufgekommene Themenfelder sich neu erschließen. Also Stichwort Diversity, Gender Management, die Fragen um Familie. Das
kommen Sie aber nicht Ruf mit Work-Life-Balance und so weiter.
Sonst drehe ich hier gleich durch. So, aber die Sachen alle kann man sich dann nochmal neu erschließen.
Ja.
Und das fand ich gut. Und insofern ist das für mich so ein lebenslanger Prozess. Das ist kein Konzept, das steht und hält dann 100 Jahre, sondern das muss ständig weiterentwickelt und wiederbelebt werden. Das ist so bei uns implementiert.
Also eigentlich habe ich jetzt ein Bild im Kopf. Ich gucke auf eine Spielfläche, die Spielfläche heißt Bundeswehr. So, und Sie haben ja jetzt skizziert viele, viele Einflussgrößen. Die haben historische Ursachen, dann gibt es Entwicklungen, dann gibt es neue Akteure innerhalb dieses Spielfeldes, die wieder Impulse setzen. Dann gibt es neue politische Konstellationen. Wir haben ja das Primat der Politik. Also viele, viele Dinge fließen dann ein. Ich muss nochmal auf mein Eingangsstatement zurückkommen. Wie, Herr Zorn, beurteilen Sie denn die Möglichkeit für das Spitzenpersonal, die Kultur zu beeinflussen? Oder anders gefragt, Sie als GI fahren durch die Gegend, Sie haben diese Aufgabe 5 Jahre lang gemacht. Haben Sie die Kultur in der Bundeswehr beeinflusst? Oder sagen Sie, nee, wir haben Primat der Politik, vielmehr haben die entsprechenden Ministerinnen und Minister da die Kultur beeinflusst? Oder ist es eher eine Erkenntnis, die sagt, ja, eigentlich nicht, sondern es ist eine ganz komische Gemengelage und irgendwas regelt sich, ein Gebilde entsteht und das wird, so wäre die Beobachtung eigentlich bei Unternehmenskulturen, die wird immer dann sichtbar, wenn etwas nicht funktioniert.
Ja, also ich sag mal, der politische Einfluss, wenn ich jetzt gucke, 5 Jahre GI, 4 Minister, der ist häufig so, dass er eher Impulse setzt. Und häufig Impulse setzt, deren Wirkung man erst Jahre später merkt. Teilweise sind das Impulse, die auch eher politisch entstanden sind. Weil natürlich alle die da jetzt so Ministerämter bekleiden, auch Staatssekretäre, wenn sie von außen kommen, den Innenbereich der Bundeswehr von dem Aufwuchs her gar nicht kennen. Das heißt, die sehen das, erkennen Dinge oder wenn was schiefgegangen ist, kurieren das Symptom. Das ja. Aber jetzt aus der Sicht der Generalität ist ja der Generalinspekteur auch nicht der Alleinige, sondern man hat ja auf der Ebene Generale, also wir nennen das militärischen Führungsrat, das sind alle meine Inspekteure, die 6, die ich da habe, plus die unterstellten Kommandos direkt, also die alle zusammen ist quasi dieser militärische Führungsrat. Und da kann man Dinge durchaus verändern. So, und zwar in der Form, dass ja jeder von uns, die wir da drin sind, wie ich auch, diese sogenannten Truppenbesuche, Dienstaufsichten und so weiter machen und wir damit dann ja auch Erkenntnisse sammeln. Und wir dann auch erkennen Handlungsbedarfe, wo muss was verändert werden. Das ist, sagen wir mal, der eine Impuls. Der andere Impuls, und der ist einer, den ich extrem schätze, das sind die sogenannten, diese Beteiligungsgremien, also Vertrauenspersonen, Personalräte und so weiter. Da kommt ja im Grunde über die, von der untersten Ebene bis hoch, über die kommen Impulse rein, was man anpassen oder verändern müsste. Sehr häufig sind das Dinge, die sich im Verfahrensweg bewegen. Also eine höhere Zulage oder ein anderer Ablauf oder also mehr so organisatorische Dinge oder Prozessdinge. Aber vielfach kommt auch was hoch, was ich unter der Überschrift Stimmung formulieren würde. Also wo man sagt, Mensch, da müssen wir mal dran arbeiten, dass das ein bisschen besser zusammenkommt und so weiter. Und das habe ich dann bei mir noch zusätzlich ergänzt gehabt, das hat meine Vorgänger, haben das Gremium erfunden, die sogenannte Spieß-Beratergruppe, also Spieße jetzt für die, die draußen sind, das ist derjenige auf der untersten Führungsebene, Kompanieebene, der das Unteroffizierkorps führt. Also ein Oberstabsfeldwebel, ein Unteroffizier, erfahrener Feldwebel. Und davon gibt es halt eine ganze Reihe in jeder Einheit ein. Und die wiederum haben eine Beratergruppe gebildet für mich, sodass ich aus jedem Bereich immer so 2, 3 von diesen Leuten hatte, die sich quartalsweise getroffen haben, die reingespiegelt haben, gerade aus dem Bereich der Unteroffiziere, deren Befindlichkeit, deren Beobachtungen, da wo es knirscht, wo es vom Stimmungsbild, vom Miteinander hakt und haben die Dinge unmittelbar bei mir vorgetragen. Und einmal im Jahr gab es eine sogenannte Spießkonferenz, Spießtagung, wo dann alle zusammenkamen und wir die Dinge nochmal diskutiert haben. Und aus dem heraus sind auch Entscheidungen getroffen. Also das heißt, es gibt schon eine ganze Reihe von Impulsen, die das System in sich dann am Laufen halten und auch zu einer Veränderung führen. Und wo man dann als, in dem Fall General, Dinge, das ist dann schön wieder mit Befehl und Gehorsam, erstmal verordnen kann. Also es kann dann eine Weisung erteilt werden, es kann eine Ausbildung angepasst werden in bestimmten Bereichen. Meine Erkenntnis oder auch Überzeugung ist aber die, wenn ich das ganz alleine einfach nur aufschreibe, dann stimme ich hinzu, passiert da gar nichts. Das heißt, es ist immer dieses Miteinander, also es muss von unten aufwachsen. Man muss diese Stimmung aufnehmen oder diese Erkenntnisse und muss sagen, jawohl, haben wir erkannt, das passen wir an und wollen es jetzt verändern. Dann nimmt man auch die Leute mit. Das ist so der Einstieg, wenn man so will. Und dann hat das Ganze ein hinteres Ende, nämlich, dass wir dann den Dingen ja auch nachgehen. So, also das heißt, wenn wir so eine Runde hatten, da sind die Inspekteure hinterher ausgeschwärmt und haben geguckt, wie wird das eigentlich umgesetzt? Wie kommt das an? Ist die Umsetzung richtig? Oder so, wie wir sie uns vorstellen? Und das wurde dann wiederum dann in einem Prozess dann weiter analysiert. Also insofern ist das immer ein Miteinander. Einfach nur, das sehe ich genauso zu sagen, weil wir jetzt Befehl und Gehorsam haben, sagen wir jetzt, das ist jetzt so, das klappt vielleicht bei mechanistischen Dingen, ja, oder bei so Dingen, die nicht der Diskussion großartig anheimgestellt sind. Aber alles andere, was das menschliche Miteinander betrifft, Menschenführung betrifft, Führungsfragen, Führungsphilosophie, ich glaube, das geht nur im Miteinander und zwar von unterer hierarchischer Ebene und oberer in einer gemeinsamen Auseinandersetzung.
Die Organisationen und damit ja auch die Organisationskultur sind ja heute in der sogenannten Zeitschere, das ist eine ganz einfache Grafik und soll Folgendes verdeutlichen. Die Aufgaben, die heute an Manager und Organisationen gestellt werden, sind ja nicht nur kompliziert, sondern auch komplex. Das heißt, sie sind nicht zu berechnen, es gibt nicht lineare Verbindungen. Und um das zu durchdringen und hinterher eine Entscheidung treffen zu können, brauchst du eigentlich Zeit. Auf der anderen Seite, die gegenläufige Entwicklung ist, unter anderem gestützt durch soziale Medien, dir wird die Zeit nicht mehr zugestanden. Du hast die Zeit nicht mehr. Das heißt, es wird erwartet, dass du schneller entscheidest. Und das kann man gut in dieser Zeitschere unterbringen, die einfach wie so ein X aussieht, auf der Seite liegend. Aber wir können festhalten, dass Organisationen kontinuierlich sich verändern und auch die Veränderungsgeschwindigkeit zunimmt. Das wiederum hat ja Auswirkungen auf die beteiligten Menschen in der Organisation. Bis hin zum Burnout, lasse ich alles mal weg, ganz andere Thematik. Jetzt wissen wir, und das taucht ja in der Presse auf, dass die großen Organisationen sich regelmäßig häuten. Zum Beispiel die Firma Bayer ist im Augenblick in der Presse, ganz einfach deshalb, weil die Ergebnisse nicht so sind. Es gibt einen neuen Chef, es gibt einen neuen nicht-deutschen Chef. Und der hat ja bestimmte Maßnahmen dann positioniert in der Presse. Und natürlich wird da in Leverkusen, rund um Leverkusen, wird da völlige Bewegung sein. Wie, Herr Zorn, beurteilen Sie denn den Veränderungsdruck und auch den Veränderungswillen und das resultieren in einer Veränderungsgeschwindigkeit in einer Organisation wie der Bundeswehr? Weil nach wie vor kommt die mir ja eher so als monolithischer Block rüber. Es gibt einen Auftrag, Landesverteidigung, den wirfst du auch nicht so mal eben um. Aber irgendwie habe ich so den Eindruck, müssen sie sich eben doch öffnen.
Also meine Beobachtung ist, dass wir viele, viele gute Ideen haben, jetzt beziehe ich mich wesentlich auf die militärische Seite, wie wir die Bundeswehr innen drin so anpassen, dass sie den neuen sicherheitspolitischen Herausforderungen entsprechen kann. Haben wir gezeigt nach dem Kalten Krieg mit Blick auf all die Auslandseinsätze, die wir hatten, da haben wir im Grunde aus den bestehenden Systemen heraus haben wir plötzlich Auslandseinsätze gemacht und haben uns dieser Aufgabe sofort angenähert. Wir haben es aber getan aus einer bestehenden Organisation heraus. Das heißt, wir haben nicht verändert, ich nenne es mal das Organisationskästchen, das Organigramm, aber da hinten drin das Doing. Wir haben gesagt, wie machen wir das jetzt da eigentlich? Also wie machen wir Stabilisierungseinsatz und haben die Prozesse angepasst, auch ohne, dass wir die Organisation erstmal groß geändert haben. Die Änderung der Organisation haben wir eigentlich dann nachgezogen. Jetzt sind wir wieder in der Lage, wir haben die Organisation jetzt mal so nachgezogen, dass wir eigentlich jetzt prima alle Auslandseinsätze so berädern könnten, mit kleinen Manippeln, flexibel und so weiter. Und jetzt plötzlich ist wieder Landesbündnisverteidigung gefordert. Das heißt, jetzt müssen wir wieder teilweise uns in der Organisation fragen, wie mache ich das jetzt eigentlich wieder? Müsste also wieder zurück. Wir sind aber schon wieder im Doing vor der Welle. Also im Doing sind wir militärisch immer davor. Das hat einen erheblichen Grund, dass nämlich der Soldat von seiner Sozialisation her immer sieht, ich habe einen Auftrag und dann hat er die Auftragstaktik. Das ist ein maßgebliches anderes Kriterium der Führungskultur. Und in dieser hat er Handlungsspielraum in dem Rahmen und versucht nach besten Kräften den Auftrag zu erfüllen. Da ist ein rechtlicher Rahmen, ein Haushaltsrahmen und so weiter. Und das macht er dann. Und so sind die Soldaten sozialisiert. Und da könnte man jetzt sagen, egal wie schwierig die Aufgabe eigentlich am Ende ist. Ich nehme mal ein Beispiel, das nicht zwingend kriegerischer Art ist. Corona-Hilfe. Keiner bei uns, der Panzerfahrer war, hat jeweils vorher gewusst, was er in der Corona-Hilfe machen soll. Wenn wir die Leute aber gesagt haben, und ihr unterstützt jetzt den Bereich hier Corona, da ging es ja damals um alle möglichen Sachen, die da zu tun waren, Telefonposten und so weiter, haben alle Soldaten das, ohne lang nachzufragen, gesagt, jawohl, das machen wir. Sie haben vor Ort analysiert, wie geht das, haben ihre Kompetenz eingebracht, die sie hatten, und haben eine Lösung gesucht. Sie haben also nicht nach Zuständigkeit gefragt, sondern nach Lösung. Gleiches gilt bei all diesen Umweltkatastrophen, die wir hatten. Auch dort ist das im Wesentlichen, wenn man so schön sagt, gesunder Menschenverstand und die ganze Kompetenz, die jeder Einzelne mitbringt. Dieses Maß an Sozialisation und Flexibilität, die der Soldat mitbringt, die ist ihm eigentlich innewohnend. Und das ist gut. Damit ist er immer schneller als seine Organisation. Bis die Organisation danach gezogen hat, dauert. Und ist aus meiner Bewertung unverändert schwerfällig. Warum ist das schwerfällig? Weil natürlich die Organisation im Grunde durch den Haushalt des Deutschen Bundestages festgelegt wird. Das heißt also, ich kann nicht, selbst als Generalinspekteur, nicht einfach sagen, so, wir lösen jetzt mal den Bereich auf und bauen den anderen auf, sondern da sagt mir der Moment, das ist das hohe Recht des Haushalts. Der Haushalt, natürlich das Parlament, definiert, welche Art von Streitkräften wir haben wollen. Das heißt, ich kann solche Dinge dann nur machen über diesen langen Weg Haushalt und entsprechend das Parlamentarische. Denn dahinter verbergen sich dann wiederum Planstellen, Haushaltskarten für Personal und. Und es verbirgt sich dahinter auch die materielle Seite. Also ich könnte jetzt schlecht sagen, pass mal auf, Panzer brauchen wir gar keine mehr, weil wir das jetzt so denken und lassen das mal weg, wir machen jetzt was anderes. Das hat sich gezeigt zum Beispiel bei den Auslandseinsätzen. Bis wir die Autos und Fahrzeuge hatten, die wir idealtypisch im Auslandseinsatz brauchten, hat eine Zeit lang gedauert. Die haben wir gekriegt, keine Frage. Aber zunächst mal mussten wir mit dem arbeiten, was da war. Nehmen wir eine andere aktuelle Debatte. Drohnen. Wir sind hinter der Welle bei Drohnen. Die Diskussion, die wir hatten um bewaffnete Drohnen, war getrieben durch den Eindruck des politischen und gesellschaftlichen Raums, wie die Amerikaner Drohnen eingesetzt haben im Kontext damals des Kriegs gegen den Terrorismus. Also sprich, Einzelpersonal aus Bunkern schießen. Das war ja nie unser Ansatz. Wir haben die Drohnen immer als Aufklärungsmittel im Grunde genutzt. Als wir die Diskussion hatten zu bewaffneten Drohnen, da waren alle anderen Nationen schon meilenweit voraus. Da waren wir noch in der Diskussion. Und wir haben jetzt eine mühsame Entscheidung damals getroffen. Jetzt plötzlich, jetzt Ukraine-Krieg, stellen wir fest, die Drohnen sind das beherrschende Thema. In der Ukraine, in Aserbaidschan, überall. Und wir sind hinter der Welle. Weil wir da zu träge sind, im Sinne von, ja, Erkenntnis ist da, aber jetzt bitte mal umsetzen. Jetzt kommen wir dahin, aber wir sind in der Reaktion jetzt nur noch auf kurze Zeitabstände angewiesen. Also da, sage ich ehrlich, ist die Organisationsentwicklung Bundeswehr ist eine eher langsame. Und ich bin der festen Überzeugung, wir könnten die schneller machen, denn die Erkenntnisse dafür, die haben wir. Die Analyse, die wir haben im Militärischen, ich habe es ja selber an vielen Beispielen erlebt, die ist da. Wir können solche Dinge sehr schnell analysieren, können sagen, das bräuchten wir jetzt eigentlich. Aber der Weg ist dann durch die verschiedenen Entscheidungsinstanzen zu bringen und vor allem durch Bereiche, sage ich jetzt auch mal ganz ehrlich, die keine Ahnung haben, was eigentlich tief im Innern passiert. Irgendwelche Leute entscheiden da über irgendwelche Dinge, die keine Ahnung von ihnen haben. Das ist der Unterschied zur Industrie. Ich behaupte, dass in der Industrie, wenn da eben sich der, nennen wir es mal, große Vorstand einig ist, wir müssen das und jenes machen. Dazu brauchen wir eine Produktionshalle, wir brauchen mehr IT, mehr Robotik, mehr sonst was. Da wird das entschieden und innerhalb kürzester Zeit dahin gebaut. Bei uns dauert das zum Teil 10 Jahre. Allein das Bauen dauert ja schon bei uns ewig, weil ja da alle mitmachen wollen. So, das heißt, im Grunde ist die Dynamik, die Industrie da entfaltet, für mich eine deutlich höhere als bei uns. Bei uns ist im Grunde der Mensch der dynamische Teil, der Prozesse und Verfahren nach vorne bringt, weil er den Auftrag erfüllen will. Aber die Organisation hängt hinterher. Das ist so mein Eindruck, wenn ich das vergleiche.
Haben wir diese Konstellation eigentlich auch in der Zusammenarbeit mit der Industrie? Also aufgrund der Kriegssituation Ukraine wird ja das Thema Bundeswehr gehypt. Ich habe am Wochenende gelesen, dass selbst der grüne Politiker Hofreiter gesagt hat, ja, wir brauchen mehr Geld. Das war also das beherrschende Thema. Ich bin nur zusammengebrochen, als ich jetzt die Summen gelesen habe, die da genannt wurden. Ich meine, Hofreiter hatte eben mal 300 Milliarden gesagt, dann andere aus dem eher linken Spektrum, dann wollten das auch haben und so weiter. Das finde ich alles faszinierend, mal abgesehen davon, ob das realistisch ist. Aber Geld ist ja wahrscheinlich auch nur eins, weil Sie gerade eine andere Situation ja beschrieben haben. Also für bestimmte Aufgaben sind die Soldaten der Bundeswehr ja offensichtlich gut ausgebildet, Auftragstaktik und jetzt mach gefälligst innerhalb deines Kompetenzrahmens. Das ist ja letztendlich die Anforderung, die Sie an unterstellte militärische Führer dann haben in Ihrer Organisation. Aber in der Zusammenarbeit mit der Industrie ist das ja wieder ein ganz anderes Spielfeld. Und da ist mein Eindruck, natürlich haben Sie es mit hochkompetenten Organisationen zu tun, die wissen, was sie tun, die damit aber Geld verdienen wollen. Das ist ein anderer Zweck der Organisation als jetzt Ihrer, nämlich die Landesverteidigung. So, und die sind darauf ausgerichtet. Sie haben berichtet über 180.000 Soldaten. Wir beide sind eingestiegen in die Organisation West mit 480.000 Soldaten. Und dann wissen wir beide, der Industrie gegenüber saßen hochkompetente Oberstleutnante, also Offiziere, die ihr Geschäft kannten, egal ob Ausrüstung, ich komme aus dem Logistikbereich, ob es darum ging, Ersatzteile, Panzerbeschaffung etc. So, und heute sehe ich, da hat die Bundeswehr blank gezogen.
Ja, wir haben zum einen natürlich eins, dass wir viele Dinge, die gerade im Kontext mit der Industrie sind, und da meine ich es vor allem mit Beschaffung, sind natürlich einmal eingelagert in dem Beschaffungsamt, also im Amt in Koblenz, wo natürlich Ingenieure sitzen, die im Grunde die Forderungen aufschreiben, die wir von der Industrie gerne hätten, die auch im Austausch mit der Industrie sind, die auch wissen, was entwicklungstechnisch dort läuft. Und dann haben wir auf der Seite des Militärs denjenigen, der sagt, ich brauche in der Zukunft Folgendes. Und auch dort spielt natürlich Politik wieder mit rein und so weiter. Aber im Grunde ist es ja so, wir haben schon kompetente Leute. Wir haben die auch, deswegen bin ich unverändert ein Fan auch von gerade in dem Level der akademischen Ausbildung. Also jemanden, der aus Maschinenbau, aus Elektrotechnik und so weiter kommt, aus der IT, der einschätzen kann, was Industrie da eigentlich so macht oder was sie machen könnte. Der Punkt ist nur der, hörte ich von der Industrie, die Industrie braucht entsprechend natürlich Planungsvorgaben. So, die Kapazitäten, gerade im Rüstungsbereich, selber zu sagen, wir entwickeln jetzt mal einfach irgendwas, wo wir meinen, das könnte es sein, die Kapazitäten sind so nicht vorhanden. Also man muss schon eng zusammenwirken. Wir haben ja in der NATO, fängt es an, in der EU auch, bei uns national auch, Institute, Ämter, Bereiche, die Studien machen, Zukunftsanalyse. Also was könnte in der Zukunft auf uns zukommen? Und die dann sagen, ja, wir brauchen da was. Mit dem treten die dann heran an Forschungsinstitute oder und an die Industrie. Und jetzt ist je nach Größe des Industriebetriebs, gibt es welche, die sagen, gut, dann entwickeln wir mal was. So, es gibt jetzt, ich lasse die Namen jetzt mal weg, gibt welche, die entwickeln da Dinge und stellen sie dann quasi schon als Prototypen auf den Hof. und erwarten natürlich, da sind wir beim Geldverdienen, dass jetzt irgendjemand kommt und sagt, das ist es, lass uns das aufnehmen, weiterentwickeln, sowas möchten wir gerne haben und kaufen. Und das wiederum ist in den letzten Jahren natürlich weniger gewesen, weil wir gerade Landesbündnisverteilung weniger gemacht haben. Jetzt auf die letzte Rille, jetzt wo es eilig ist, bräuchten wir natürlich bestimmte Dinge. Und insofern muss man jetzt natürlich sagen, muss jetzt schnell von der politischen Seite eine Zusage an die Industrie gehen. Ja, ihr dürft produzieren. Ich nenne es nochmal so, es geht bei einfachen Dingen los, wie jetzt erstmal Munition produzieren. Da wissen wir, wie es geht, das ist alles da. Es ist nur eine Frage Menge. Und dann gibt es Dinge, die brauchen wir neu, nehmen wir mal Drohnentechnologie. Da muss ich jetzt sagen, gibt es ganz viele technologische Dinge im Bereich der Startups und so weiter, die ja schon entwickelt haben. Wo aber jetzt die Bundeswehr mal kommen muss und sagen, jawohl, wir kaufen jetzt nicht nur die Hightech-Drohne in 20.000 Meter Höhe, die da rumfliegt, sondern auch die Kleinstdrohne, die wir da überall sehen. Und davon bitte jetzt nicht 10 und dann 13, sondern 500. Und bitte in der Konfiguration. So, also das ist jetzt ein Prozess, der jetzt gerade anläuft. Und wenn man jetzt den Ukraine-Krieg mal als Exempel nimmt, wir haben ihn jetzt, also als Auslöser im Grunde, wir haben das 100-Milliarden-Paket geschnürt. Dass wir das so schnüren konnten, lag daran, dass wir wussten, was wir planerisch gerne haben wollten. Also alle Projekte, die wir da drin finden, sind Sachen, die wir schon von langer Hand vorbereitet und geplant haben. Also insofern ist das machbar. Das andere ist die Mengenfrage. Und wenn sich dann, auch da lasse ich die Namen weg, bestimmte Politiker abends im Fernsehen hinstellen und sagen, die Industrie muss jetzt aber mal anfangen, dann kann ich nur sagen, die Industrie fängt gerade im Rüstungsbereich, auch aus gesetzlichen Gründen, Kriegswaffenkontrollgesetz, erst dann an zu produzieren, wenn ihr dazu eine klare Zusage erteilt wird. Also sei die Zusage ein Handschlag oder ein Rahmenvertrag oder ein kompletter Einzelvertrag, dass die Industrie sagen kann, jawohl, jetzt lohnt es sich, Kapazitäten aufzubauen, in die Produktion einzusteigen. Und beim Rüstungsprozedere ist es umso wichtiger, eine lange Perspektive zu haben. Alle die Dinge, die wir da jetzt kaufen wollen, haben eine Nutzungsdauer über die nächsten Jahrzehnte und auch eine Produktionsdauer, die relativ lange jetzt noch dauert. Also bis das alles wirksam wird, sind wir Mitte der 30er Jahre. Das heißt, all das muss der Industrie gegenüber verlässlich zugesagt werden, damit das vorangeht. Und ich glaube, an der Stelle sind wir jetzt. Und wenn man sich jetzt so als Außenstehender anguckt, dass wir jetzt fast 2 Jahre gebraucht haben, bevor jetzt gerade unlängst der Spatenstich jetzt dann bei Rheinmetall passiert für eine Munitionsproduktion, einer Munitionsproduktion, die es da schon gibt, es ging nur um Kapazitätsausweitung, da muss man sagen, ist der Entscheidungsprozess zu lange. Jetzt sagt doch jeder, wieso dauert das so lange? Ja, es dauert allein deswegen lang, bis die Genehmigung da ist, dass der dort so eine Fabrik bauen darf. Ja, also das ist ja bei uns schon bei einfachen Dingen, wie ein Windkraftrad und was alles ökologisch bei uns gemacht werden soll, braucht ewige Zeiten, bis es durch die Bürokratie durch ist. Wir sind da nicht schnell. Wir sind nicht schnell. Industrie ist schneller. Wenn die Industrie mal darf, baut die schnell. Aber der Genehmigungsprozess davor, der ist zu lang. Und in all diesem komplexen Gebilde, da schwebt die Bundeswehr da mittendrin und wir reden mit der Industrie schon auf der richtigen Augenhöhe. Es braucht aber dann noch mehr, sage ich jetzt mal, nicht die Expertise, aber noch mehr Durchschlagskraft im Grunde und mehr Prokura, würde ich mir auch wünschen, dass man da sagt, ja, nicht alles auf der obersten Ebene abdecken, sondern mal auf der unteren Ebene, damit wir schneller in Gang kommen. Also das wäre so ein Punkt, der, glaube ich, der Verbesserung bedarf und an dem die Industrie auch immer wieder hadert. Weil sie selber an der Ablauflinie, wie wir militärisch sagen, steht. Die könnte loslegen.
Ja, ja, klar.
Sie will. Und was jetzt hinzutritt, erschwerend ist, der internationale Konkurrenzkampf. Das heißt, wenn dann ein anderes Land schnellere Entscheidungsprozesse hat, schnellere Ideen auf den Markt bringt, was sie haben wollen, gewinnen sie natürlich in diesem Ausschreibungsprozedere, was wir haben, regelmäßig dann vor uns. Also kriegt schneller den Vertrag und damit ist die Kapazität der Industrie ausgelastet und sie produziert erstmal für den, der jetzt den Vertrag hat. Und so entstehen natürlich dann auch wieder Abhängigkeiten oder für uns selber dann national Verzögerungen, wenn wir zu langsam sind. So, das ist so grob die Gemengelage.
Herr Zorn, ich habe kalte Füße, ich habe kalte Hände in diesem kleinen Studio. Insofern vielen, vielen Dank fürs Kommen, vielen, vielen Dank für die spannenden Einsichten, vielen Dank für das Gespräch und dann würde ich mal sagen, ich habe schon wieder 1000 neue Fragen, aber wir können das ja zu gegebener Zeit nochmal fortsetzen.
Sehr gerne.
Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank.